FIPS ist eine Produktion des Freien Radio Göppingen e.V. Wir sind zu empfangen im Landkreis Göppingen auf 89.0, im Kabel auf 99.2 und weltweit im Internet unter radiofips.de. Verantwortlich für den Inhalt der einzelnen Sendungen sind die jeweiligen Redakteure und Moderatoren. FIPS
und das Radio lebt. Autoren schreiben Bücher. Bücher werden gelesen. Autoren lesen ihre Bücher. Auf der Radio FIPS Lesebühne. Eine Sendung in Zusammenarbeit mit dem Manuela Kienzel Verlag.
Hier ist Radio FIPS, die Lesebühne. Die fünfte Lesebühne in diesem Jahr. Heute hatten wir davor noch eine Führung im Rahmen des Sommers der Verführungen durch das Radio FIPS, Thema Technik und Geschichte des Radio FIPS, was sehr, sehr interessant war und die kleine, aber sehr interessierte Besucherschaft schon mit einem kräftigen Applaus honorierte. Heute liest Dekan Christian Buchholz aus Dürnau aus seinem Büchlein Gottes Geist im Vilstal. Er hat bereits zwei Titel im Manuela Kienzel Verlag veröffentlicht, vor einigen Jahren, Christoph Friedrich Blumhardt, Reich Gottes in der Welt, und im letzten Jahr, Gottes Geist im Vilstal, eine Zusammenfassung von mehreren Biografien, kurzen Biografien über Persönlichkeiten, die im Landkreis Göppingen, im Umfeld der Kirche in den letzten 800 Jahren, kann man glaube ich sagen, tätig waren. Herr Buchholz, wie kamen Sie auf die Idee, dieses Büchlein zu schreiben?
Nicht ich kam auf die Idee, sondern der Schwäbische Heimatbund hier in Göppingen hat mich angefragt. Dr. Keller, der die Gruppe hier leitet, hat gefragt, Buchholz, mach doch mal was zu diesem Thema. Und ich war schon immer auch historisch, kirchengeschichtlich interessiert und haben mich dann daran gemacht. Und vor zwei Jahren habe ich darüber referiert in der Oberhofenkirche und dann haben wir miteinander mit dem Manuela Kienzel Verlag dieses Büchlein hergestellt.
Sehr schön. Und ich glaube, wir kriegen jetzt die eine oder andere Kostprobe daraus zu hören. Das würde ich einfach Ihnen überlassen.
Ja, das Büchlein umfasst etwa 75 Kurzbiografien, Sie sagten es, Herr Wolf, die wir jetzt natürlich nicht alle vortragen können, aber einige ausgewählte möchte ich doch vorlesen. Ich möchte noch eine Vorbemerkung machen. Wenn ich hier 70 Menschen nenne aus den letzten 8 Jahrhunderten, die eine besondere Rolle hier in unserer Region gespielt haben, dann weiß ich, dass es natürlich sehr viel mehr gibt als diese 75. Im Grunde ist jeder Mensch begabt und befähigt, besondere Leistungen, besondere Wirkungen in der Geschichte, in der Politik, in der Kirche, in der Religion zu realisieren. Aber ich habe eben jetzt diese 75 ausgewählt, zum Teil Bekannte, zum Teil Unbekannte. Also, ich will gleich einsteigen. Das, was für mich am überraschendsten war, Gottfried von Spitzenberg, 12. Jahrhundert, also 800-900 Jahre her. Ein Mann, der, ich überschreibe meine Biografien immer mit kleinen, kurzen Bezeichnungen, Kreuzfahrer, Diplomat und Bischof war. Gottfried von Spitzenberg gilt als ein enger Vertrauter des Stauferkaisers Friedrich I. und hat in der damaligen Zeit eine außergewöhnliche Karriere gemacht. Er entstammt jener Burg, deren Reste auf dem heute noch als Spitzenberg benannten bewaldeten Berg über Kuchen an der Vils auffindbar sind. Manche seiner Lebensdaten sind wegen mangelhafter Quellenlage ungenau. Das muss ich jetzt dazwischen schalten. Ich habe manche Biografien, jetzt vor allem die lange zurückliegen, nicht exakt überprüfen können, weil es da nicht so sehr viel sichere Quellen gibt. Die anderen Sachen sind alle sicher. Aber hier ist es also manches unsicher. 1132 ist Gottfried wohl auf der Burg, dort bei Kuchen. Geboren, seine Ausbildung hat er vermutlich im staufischen Kloster Lorch oder im bischöflich-augsburgischen Stift in Wiesensteig erfahren. Dann ist er wahrscheinlich in der Domschule in Würzburg, studiert Rechtswissenschaft in Bologna und Theologie in Paris. Also wenn man sich vorstellt, 12. Jahrhundert, ein Mensch hier aus unserer Region und plötzlich in Bologna und Paris und Würzburg und so weiter. Von 1156 wird Gottfried vermutlich Kaplan in der Umgebung von Barbarossa beim damaligen Kanzler Reinhard von Dassel bis 1167. Dann ist er Kaplan im Würzburger Domkapitel, dann Domherr dort und kaiserlicher Hofkanzler bei Barbarossa. 1176, gegen Ende des 5. Italienfeldzugs von Barbarossa gegen die Lombardei, ist Gottfried maßgeblich an den Waffenstillstandsverhandlungen beteiligt. Ein Kirchenmann verhandelt also als Diplomat. Dann 1177 bei den Friedensverhandlungen in Venedig, die dank des diplomatischen Geschicks von Gottfried von Erfolg gekrönt werden. 1178 kehren Barbarossa und Gottfried nach Deutschland zurück. 1181 taucht die Unterschrift von Gottfried bei einer Urkunde zur Umwandlung der Pfarrkirche Waldsee, also heute Bad Waldsee, in eine Propstei auf. Von 1180 bis 1185 ist Gottfried Propst von St. Maria in Aachen, plötzlich ganz wieder oben im Norden. 1183 ist es überliefert, dass Barbarossa und Gottfried in Regensburg das Pfingstfest feiern, also wieder in Regensburg im Süden. 1184 bis 85 übt er das Amt des Generallegaten in Italien aus und wird schließlich 1185 Bischof von Regensburg. 1186 überrascht ihn die Wahl zum Bischof von Würzburg. Man wurde damals überraschend auch zum Bischof gewählt und hat sich da nicht irgendwie vorher darauf einstellen können. In der Literatur wird Gottfried als Leuchte der Wissenschaft bezeichnet. Er nimmt an den Reichstagen in Gelnhausen und Regensburg teil und überbringt eine kaiserliche Botschaft an Papst Urban III. Schließlich nimmt er 1189 am dritten Kreuzzug teil, nachdem er 1187 an das Ehrgefühl und die Pflicht der Christen appelliert hat, angesichts des Verlustes der heiligen Stätten, vor allem Jerusalems, an Saladin, aktiv zu werden. 1188, beim sogenannten Hoftag Jesu Christi in Mainz, versetzt Gottfried dank seiner Beredsamkeit die Anwesenden und auch den Kaiser in Verzückung. Barbarossa und sein Sohn Friedrich von Schwaben nehmen das Kreuz, das war die Bezeichnung dafür, dass man den Kreuzzug beginnt und sich diesen Strapazen aussetzt. Es wird beschlossen, sich in einem Jahr in Regensburg zum Beginn des Kreuzzugs zu treffen. Zwischendurch weiht Gottfried noch Altäre im Würzburger Dom und, das ist etwas, was uns heute sehr befremdet, das Domkapitel Würzburg entschließt sich, den größten Teil des Kreuzzugs zu finanzieren. Man stelle sich vor, also die vielen Spenden, die Menschen gegeben haben, der Kirche, werden benutzt, um den Kreuzzug zu finanzieren. Etwa 10.000 Personen brechen auf, darunter auch Ludwig von Helfenstein, hier aus unserer Region auch, ein Bruder von Gottfried. Unterwegs wird das Pfingstfest gefeiert in Pressburg, heute Bratislava. Und schließlich wird Gottfried Anführer der dritten Heeresabteilung, im Grunde General. Auch das muss man sich vorstellen. Ein Bischof, ein Theologe, ein Kirchenmann wird General, Heerführer. Immer wieder bittet Barbarossa ihn, wegen dessen rhetorischer Begabung die Kreuzritter zu ermutigen. 1190 ertrinkt bekanntlich Barbarossa bei einem Unfall im Fluss Salef in Kleinasien. In Antiochia wird das Heer von der Pest eingeholt, an der auch Gottfried verstirbt. Er wird in der Kathedrale von Tyros bestattet, wo möglicherweise, auch das weiß man nicht so richtig, auch Barbarossas Leichnam liegt. Eine Reliquie von Gottfried, nämlich seine rechte Hand. Man stelle sich das vor. Mehr war nicht zu transportieren. Soll nach Deutschland gebracht werden. Sie geht aber auf der langen Reise verloren. Das Ergebnis des erfolglosen Feldzugs ist, dass Sultan Saladin friedlichen christlichen Pilgern den Zugang zu den heiligen Städten erlaubt. Mehr ist dabei nicht herausgekommen, außer einer dauerhaften Feindschaft zwischen Muslimen und Christen, was verständlich war. Im ältesten heute noch erhaltenen Bischofsepitaph des Würzburger Doms wird Gottfried von Spitzenberg verewigt. Dort heißt es, das kann man heute noch lesen, Orate pro me, lautet die Inschrift, betet für mich. Soweit Gottfried von Spitzenberg. Soll ich gleich noch weitermachen?
Ja.
Dann ziehen wir 200-300 Jahre weiter. Auch wieder für uns merkwürdig, aber so waren die Zeiten damals. Ich habe überschrieben, ein Protestant sucht Asyl im Ausland. Und zwar auf Schloss Ramsberg, hier unweit von uns. Martin Kless, 1491 bis 1552. Martin Kless wird in Uhingen drüben als Sohn eines Zollnehmers geboren. Es waren ja hier überall Zollschranken. Jede Stadt, jeder kleine Reichsritter hatte eigene Zollmöglichkeiten. Also hier war es auch eine Zolleinrichtung und der Vater von Kless war dort Zollnehmer. Kless besucht die Lateinschule in Göppingen, ab 1512 studiert er in Tübingen, dann erhält er in Freiburg 1516 die katholische Priesterweihe durch den Bischof von Konstanz. Seine erste Messe feiert Kless hier in Göppingen in der Oberhofenkirche, also noch als katholischer Priester. 1521 bis 1524 ist er Pfarrer in Leonberg. Dort lernt er erstmals die Lehren von Martin Luther kennen. 1524 wird Kless Kanonikus am Chorherrenstift der Oberhofenkirche, wo er sich dann 1529 weigert, nach hergebrachter Weise, so heißt es in den Akten, nach hergebrachter Weise zu predigen. Er muss fliehen, zusammen mit seiner Mutter. Und wohin flieht er? Ins damalige Ausland, nach Ramsberg. Ramsberg gehörte den Herren von Rechberg. Es ist ja wirklich in der Luftlinie vielleicht 15 Kilometer, aber es war Ausland und da war er sicher. 1530 wird Kless durch Vermittlung von Zwingli, dem Schweizer Reformator, der erste protestantische Frühprediger in der freien Reichsstadt Biberach. Dort wird er mit dem Zunamen Uhinger genannt, also Martin Kless Uhinger. Er hat Kontakte zu den großen Reformatoren des Südwestens, Ambrosius Blarer aus Konstanz, Martin Butzer aus Straßburg, Johannes Ökolampadius aus Basel. In Biberach führt er die Reformation nach den Lehren Zwinglis durch. 1531 nennen die Quellen die vollständige Einstellung der Messe, so heißt es dort. Noch im selben Jahr kommt es, wie in anderen süddeutschen Reichsstädten, auch hier zum Bildersturm. Man vernichtet die frommen Bilder, die Darstellungen der biblischen Geschichte und der Heiligen. Weil Herzog Ulrich 1534 in Württemberg die Reformation einführt, braucht er Prediger für die neue Lehre und beruft unter anderem Kless nach Württemberg. Und so ist Kless 1536 wieder in Göppingen. Hier soll es dann auch ein Treffen gegeben haben mit dem berühmten lutherischen Reformator und Freund von Martin Luther, nämlich Philipp Melanchthon. 1543 wird er Superintendent, also Dekan, in Cannstatt drüben und 1548 wegen des Augsburger Interims entlassen. Das Interim, eine politische Regelung der religiösen Konflikte, beinhaltete die Rückkehr zur katholischen Kirche, zum katholischen Kultus und zur alten Lehre. Gestattet blieben der Laienkelch und die Priesterehe. 1549 ist Kless aber schon wieder im Amt. Nachweisbar ist Kless ab 1550 der Kirchenleitung zugeordnet, also er ist ganz aufgestiegen in die Kirchenleitung nach Stuttgart. Mit anderen zusammen überprüft er 1551 die Confessio Württembergica von Johannes Brenz, dem großen und bedeutenden Reformator von Württemberg, die dann 1552 dem Konzil in Trient vorgelegt wird. Ich muss da noch etwas ergänzen bei dieser Geschichte zu Trient. Da gab es dann eine Delegation mit Johannes Brenz nach Trient und dann hat man dorthin 15 Zentner Bücher geschleppt, damit die Konzilsväter auch sich überzeugen ließen. Kless ist begraben in der Leonhardskirche in Stuttgart. Noch eine außergewöhnliche Biografie, und zwar unter der Überschrift Auf den Hohen Twil verbannt, Paul Achatius Banz, 1668 bis 1722. Also mit der Verbannung haben wir ja jetzt schon uns beschäftigt. Hier wieder ein Mensch unserer Region, der als Flüchtling unterwegs war, aus religiösen Gründen. Paul Achatius Banz ist in Göppingen geboren. 1688 wird er Student im Stift in Tübingen und an der dortigen Universität. 1694 wird er Repetent im Stift, also ein fertiger, ausgebildeter junger Theologe, der anderen Theologen behilflich ist beim Studium. Wird durch den protestantischen Pietisten Philipp Jakob Spener und den katholischen Mystiker Miguel de Molinos beeinflusst. Banz beruft sich bei seinem theologischen Studieren und Arbeiten auf das Werk des englischen Theologen Bailey, The Practice of Piety. Von daher stammt auch die Bezeichnung Pietisten. 1695 wird er wegen, Zitat, Singularitäten, Zitat Ende, vom Konsistorium verhört, also Singularitäten wegen Besonderheiten. Dort wird er des Pietismus verdächtigt, so heißt es, und nachdem verschiedene Gutachten etwa in Straßburg und Ulm eingeholt waren, solche Mühe hat man sich gemacht, aufgrund seiner strengen, man möchte heute sagen, fundamentalistischen Frömmigkeit als verstockt und unwürdig, 1697 auf dem Hohen Twil eingesperrt. Also da unten, nahe des Bodensees, im Hegau. Damit ist die Erstattung der Unkosten des Stipendiums verbunden. Er muss also alles zurückzahlen, was er indirekt bekommen hat durch das Stipendium im Stift. Mit zwei Musketieren soll er auf die Festung in Zitat, gefängliche Verwahrung, Zitat Ende, gebracht worden sein. Vorher gibt es noch Überlegungen, Banz auf dem Hohen Tübingen unterzubringen. Ihn außer Landes zu schaffen, schien nicht ratsam, wegen der Ansteckung, so heißt es in den Akten. Der Hohen Twil im Hegau in der Nähe des Bodensees war von 1521 bis 1809 württembergische Staatsfestung und Gefängnis. Vom Hohen Twil gibt es dazu eine Legende, die immer wieder zu lesen ist, auch heute noch in den Schriften, die dort für die Touristen aufliegen. Engel informieren die Frau des Kommandanten vom Kommen eines ganz besonderen frommen Menschen, damals also. Und dann kommt dieser Paul Achatius Banz in der Realität. Er spielt nun vor allem für die Kommandantin eine besondere Rolle als Gefangener eigentlich. Banz wird zum Erzieher der Kinder des Kommandanten, darf an der Tafel der Familie des Kommandanten essen und entwickelt sich zum Seelsorger der Soldaten. Deshalb wird er nach kurzer Haftzeit, weil verstockt und hartnäckig, doch des Landes verwiesen. Nach seiner Entlassung taucht Banz in Frankfurt unter, bewirbt sich von dort aus um eine Schulstelle in Württemberg, wird aber abschlägig beschieden, wie es heißt. Zeitweise ist Banz in Wetzlar und in Halle, dann ist er Schulrektor in Laubach in Hessen. Dann heißt es in den Unterlagen, dort zeichnet er sich durch Gelehrsamkeit, Eifer und Frömmigkeit aus. Als er den Grafen von Solms um Entlassung bittet, bietet ihm dieser dienstliche Erleichterung an. Banz offenbart ihm seine Neigung zur katholischen Kirche, also ein ausgebildeter evangelischer Theologe neigt zur katholischen Kirche. Man könne dort heiliger leben, heißt es in den Unterlagen, man könne dort endlich seliger sterben, der Sterbende genieße drei Sakramente und nach dem Tod die Fürbitte und Messe. August Hermann Francke besucht 1717 Banz und muntert ihn auf. Francke war auch ein bedeutender pietistischer Mann der damaligen Zeit. Danach kommt er von seinen Zweifeln ab, so heißt es. Nach seiner Zurruhesetzung 1722 kann Banz im Schloss des Grafen wohnen. Vielleicht war Banz ursprünglich durch den Göppinger Diakonus Zeller, den ich auch in meinem Büchlein darstelle, beeinflusst, der schon 1684 private Erbauungsstunden abhielt und wegen seiner Kirchenkritik suspendiert wurde. Die sogenannten Stunden ohne Leitung eines Geistlichen wurden verboten. Auch das stelle man sich vor. Es durfte eigentlich die Bibel nicht ohne einen akademisch ausgebildeten Theologen gelesen werden. Die Laien waren entmündigt. Und Kritik an der Kirche durfte man schon gar nicht äußern. Einen ähnlich und umfassend dokumentierten Fall schildert eine Ausstellung zum 450-jährigen Bestehen des Evangelischen Stifts. Der Stiftler Christoph Eberhard Denzel hatte 1704 separatistische Schriften, also Schriften, die Trennung von der Kirche anstrebten, bei sich und musste sich einem Verhör stellen. Dort widerstand er mutig den Fragen und bekannte seine Kritik an Kirche und Dogma. Da heißt es in den Unterlagen dieses Verhörs, das gibt es heute noch einzusehen, ob er dann, dieser junge Theologiestudent, ob er dann also unsere Kirche nicht für die wahre Kirche Gottes halte, sagte er, wann er irgendwo eine wahre Kirche wüsste, wollte er sich freilich zu derselben halten, aber er wisse keine. Anführungszeichen Ende, Zitat Ende. Also deshalb flog dieser junge Mann, wie der Banz auch, aus dem Studium und aus dem Amt. Ich fahre fort. Noch
ein Stück noch vor der Pause.
Noch eines, gut. Den bringe ich jetzt, diesen Mann, auch deshalb, weil ich in Dürnau seit vielen Jahrzehnten lebe und dieser Mensch in Dürnau als Pfarrer gewirkt hat. Pfarrer und Landwirt Johann Gottlieb Steeb, 1742 bis 1799. Steeb entdeckt die Bedeutung der Esparsetten für die Landwirtschaft, eine Blume, die heute auch benutzt wird, um die Äcker zu düngen und beim Umpflügen gesünder und fruchtbarer zu machen. Steeb ist geboren in Nürtingen drüben, wo der Vater Leiter der geistlichen Verwaltung von Nürtingen und Neuffen war. Er hatte also das Kirchengut zu betreuen. Steeb besucht die Lateinschule in Nürtingen, dann das Seminar in Blaubeuren und schließlich in Bebenhausen und beginnt das Studium der Theologie in Tübingen. Nach dem Examen wird er Kustos, also Aufseher, Betreuer der dortigen Bibliothek. Er ist dann Hauslehrer in Heilbronn. Auch damals konnten nicht alle Akademiker, alle Theologen übernommen werden gleich in den Dienst der Kirche und wird dann schließlich 1773 Pfarrer hier in Dürnau. Da heißt es in den Geschichtsbüchern, da er hier nicht völlig durch Amtsgeschäfte in Anspruch genommen war, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, er hatte also genügend Zeit, vielleicht gab es einfach zu wenig zu tun dort. Dürnau war sehr klein, hatte 300-400 Gemeindemitglieder. Da er hier nicht völlig durch Amtsgeschäfte in Anspruch genommen war, setzte er seine literarischen Tätigkeiten fort, widmete sich mit regem Interesse dem Studium der Natur und stellte namentlich auf dem Gebiet des Landbaus eingehende Beobachtungen an, wozu ihm noch durch die damals aufkommende aufkommende wissenschaftliche Tendenz in der landwirtschaftlichen Literatur besondere Anregung geboten sein mochte. Er hat sich also für die Landwirtschaft interessiert und nicht nur praktisch, sondern auch theoretisch gelesen, sich weitergebildet, weil seine Bauern, seine Landwirte da in Dürnau arm wie die Kirchenmäuse waren.